ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Seit fast einem Vierteljahrhundert ist Wladimir Putin schon an der Macht. Und es dürften wohl noch ein paar Jahre mehr werden, denn es gibt keinen Zweifel daran, dass er die anstehende Präsidentschaftswahl gewinnt. Um wieder kandidieren zu können, da hatte er in den letzten Jahren schon die Verfassung ändern lassen. Von diesem Freitag bis Sonntag findet also in Russland eine Wahl statt, die eigentlich gar keine ist. Wie denken die Menschen in Russland darüber und wer kann Putin aufhalten? Darüber spreche ich jetzt, einen Tag vor Beginn der Wahl, mit Ina Ruck und Frank Eichmann aus dem ARD-Studio in Moskau. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Also das, was da am Wochenende in Russland stattfindet, kann man doch eigentlich gar nicht Wahl nennen, oder?
Doch, das kann man natürlich Wahl nennen, denn alles, was zu einer Wahl gehört, ist da. Wir haben eine Art Wahlkampf gehabt, wir haben Kandidaten, wir haben einen Stimmzettel, wir haben einen genauen Ablauf, es wird ein Ergebnis geben, die Zentrale Wahlkommission organisiert das alles. Also technologisch, technisch gesehen ist das eine Wahl, aber schaut man inhaltlich drauf, dann sieht das natürlich anders aus. Gibt es wirklich eine breite Auswahl? Gab es wirklich Willensbildung? Konnten alle, die wollten, frei antreten und konnten zum Beispiel auch Kandidaten, die gesagt haben, wir sind gegen den Krieg in der Ukraine, die sogenannte Spezialoperation antreten? Nein, konnten sie nicht. Also deswegen die Einschränkung, aber rein technisch gesehen ist dies eine Wahl. Das Problem ist nur, zu einer Wahl gehört immer die Alternative. Und wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen, müssen wir sagen, dann ist es keine Wahl, denn Wladimir Putin, das ist sicher, wird auch der nächste Präsident sein.
Also ich habe mich schon gefragt, ehrlich gesagt, ob wir in der Berichterstattung das wirklich einfach Wahl nennen können. Also wir nennen es natürlich Wahl, weil alles andere wäre auch wahrscheinlich, ja, was wäre die Alternative? Aber ich würde in der Berichterstattung immer auch dazu sagen dann, das ist eine Wahl, die aber eben eigentlich keine Wahl hat oder das ist eine Wahl, zu der nicht alle zugelassen wurden. Deswegen ist die Frage, finde ich, schon berechtigt. Und wenn man sich mal anguckt, da also es wird 3 Tage lang gewählt, zum Teil schon im Vorfeld. Die Leute können auch von zu Hause wählen zum Teil. Die können, dann gibt es elektronische Urnen, dann gibt es normale Urnen. Das ist ein riesiges Land. Wie will man das beobachten? Abgesehen davon, dass unabhängige Beobachter gar nicht zugelassen sind. Auch die OSZE ist ja nicht zugelassen. Also das ist schon natürlich eine Wahl mit einem großen Fragezeichen.
Warum diese 3 Tage? Du hast es gerade gesagt.
Also formal macht man das, das hat man irgendwann mal geändert zu Corona-Zeiten, damit die Leute sich nicht gegenseitig anstecken an der Wahlurne. Und da ja hier immer noch mal wieder Corona gezogen wird bei bestimmten Verboten, also auch Veranstaltungen werden immer noch nicht erlaubt von Andersdenkenden mit der Begründung Corona, hat man auch diese Wahlbestimmung einfach gelassen und deswegen wird jetzt 3 Tage lang gewählt.
Frank, du hast so einen Wahlzettel mitgebracht, ne? Wie sieht der denn aus? Beschreib uns das mal. Wer steht da drauf? Und vielleicht ja noch interessanter, wer steht eigentlich nicht drauf? Also wer sind die Gegenkandidaten und wer hat es eigentlich nicht drauf geschafft?
Ist ein kleiner Wahlzettel, sehr übersichtlich, hellblau oder hellgrün, so eine Farbe irgendwie dazwischen. Das ist der Stimmzettel für die Präsidentschaftswahl, 15. bis 17. März. Da stehen 4 Kandidaten drauf. Nummer 1 ist Wladyslaw Davankov. Das ist, Davankov ist der Chef der Partei Neue Leute. Auf Platz 2 Wladimir Putin. Platz 3 Leonid Slutsky von der nationalistischen LDPR. Und auf Platz 4 der älteste im Bewerberfeld, das ist Nikolai Charitonow von der kommunistischen Partei Russlands. Zwischen diesen 4 gibt es die Wahl. Wir haben mal als Studio Fernsehen und Hörfunk zusammen uns überlegt, wir machen mal 11 Fragen an 11 Kandidaten, haben uns tolle Fragen ausgedacht. Es haben nur sehr wenige Kandidaten zugelassen. Und das ist jetzt wie lange her, Ina? Ich glaube 6, 7 Wochen. Damals gab es noch den Ansatz, dass 11 Kandidaten zur Abstimmung stehen werden. Das ist dann aber nochmal zusammengestrichen worden. Wer nicht draufsteht, da sind immer wieder 2 Namen im Rennen. Und zwar 2 Kandidaten, eine Kandidatin, ein Kandidat, die gesagt haben, wir stehen zumindest dafür, dass der Krieg in der Ukraine oder wie Sie gesagt haben, wie man es offiziell sagen muss, die spezielle Militäroperation, dass das schnell beendet wird. Das ist Jekaterina Dunzowa. Die hat es nicht mal geschafft, die Phase zu erreichen, in der man Stimmen einreichen konnte. Und der Kandidat, über den wir viel berichtet haben auch, der auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, das ist Boris Nadjerstin. Mhm. Der ist gestrichen worden, weil er angeblich, der hatte alle Stimmen zusammen. Man braucht 100.000, er hatte über 200.000, durfte 115.000 einreichen. Und dann hat man aber so viele Fehler gefunden in diesem Datensatz, dass man gesagt hat, nein, du darfst nicht antreten. Er hat dagegen heftig protestiert, ist vor die Gerichte gezogen. Aber das Ende war klar, er ist gestrichen worden. Darum diese sehr übersichtliche Bewerberschar. Übrigens nur halb so viele wie bei der Wahl 2018. Da gab es noch 8 Kandidaten, die angetreten sind.
Der Nadjerstin hat ja sehr erfolgreich Unterschriften gesammelt und sehr schnell auch. Da sah man dann wirklich in russischen Städten Schlangen vor Orten, wo Leute für ihn unterschreiben wollten. Also man brauchte aus sämtlichen Subjekten der Russischen Föderation, 50 sind das, eine bestimmte Anzahl von Stimmen, eine bestimmte Anzahl dann insgesamt. Und ich erinnere mich, dass wir in St. Petersburg waren, eigentlich was ganz anderes drehten und plötzlich an so einer Menschenschlange vorbeikamen und noch gelacht haben, was gibt's da wohl umsonst? Und da sind wir dann aus dem Auto gestiegen und haben festgestellt, das war so eine Nadjerstin-Schlange. Das waren Leute, die standen an mit ihren Papieren, um für ihn zu unterschreiben. Kann ich mich auch daran erinnern, dass die Leute da in der Schlange zum Teil gesagt haben, es geht gar nicht um Nadjerstin, es geht darum, dass es die einzige Möglichkeit ist, irgendwas anderes zu machen. Und verboten ist es ja nicht, also trauen wir uns auch hier zu stehen.
Weil er der einzige Kandidat ist, der gegen die Militäroperation ist, deshalb bin ich hier. Der einzige, der für eine Dezentralisierung der Macht steht. Es geht nicht allein um das Resultat der Wahl, es geht um das Signal, dass auch eine Idee von Frieden es schafft, hier Leute zu versammeln.
Es gibt immer eine Schattenseite, wenn ich mich für so einen Kandidaten als Unterstützer einschreiben lasse. Ich muss alles angeben, was mich identifizierbar macht. Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, das muss ja überprüfbar sein. Und da ist durchaus die Gefahr sehr real, dass dann im Nachhinein nach der Wahl diese Listen genutzt werden, um vielleicht Ansprachen zu halten an diese Leute, um ihnen zu sagen, na, warum bist denn du da hingegangen? Also um sie einzuschüchtern. Das ist etwas, was teilweise auch schon passiert sein soll.
Was sind das für Typen, die jetzt neben Putin auf dem Wahlzettel stehen und es geschafft haben?
Also ich glaube, die haben alle schon mittlerweile mitgeteilt, dass eigentlich Putin der bessere Präsident wäre als sie. Ist also relativ offensichtlich, dass das Zählkandidaten sind. Ich habe hier gerade mal auf diesem Wahlzettel gespingst von Frank, und bei den dreien, die weniger bekannt sind, sagen wir es mal so, die sitzen alle auch in der Duma, also das sind schon auch Politiker, die man so, wenn man sich für Politik interessiert, irgendwie kennt. Da steht in deren Boxen, wo erklärt ist, wer die sind, steht da jeweils so ein halber Roman, und Putins Box fällt sofort auf, weil da wirklich nur ein Satz steht. Da steht da irgendwie nur 1952 geboren, Präsident, so ungefähr. Ne? Also
alles gesagt.
Genau, und das heißt, schon allein optisch wird man quasi hingeführt zur Box von Putin. Und die anderen Kandidaten sind eben Leute, wo völlig klar ist, dass die keine große Anhängerschaft haben. Und es gibt ja so Aufrufe der nicht mehr erlaubten Opposition, dass man für den, wie sie es nennen, am wenigsten schlimmen dieser drei Leute stimmen solle, um zumindest ein Zeichen zu setzen. Das ist dann nach Meinung der Leute der Davankov, das von einer relativ jungen Partei, die Neue Leute heißt. Aber ob das dann am Ende passiert, müssen wir sehen.
Wenn jetzt von vornherein eigentlich schon klar ist, wer gewinnt, und ihr habt ja auch schon gesagt, es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative, warum will man da trotzdem diesen Anschein der Wahl und der Demokratie wahren? Also warum lässt man überhaupt noch wählen und macht sich die Mühe?
Das hat natürlich was damit zu tun, dass Putin da als legitimierter Präsident stehen will. Wahlen sind ja immer zumindest formal wichtig, also auch für ihn hier. Und es gab vorher auch schon eine ganz klare Ansage, wie denn das Ergebnis auszusehen habe. Also man wünscht sich da mindestens 70% Wahlbeteiligung und mindestens 80% Unterstützung für Putin. Das wäre weit mehr, als er bei den letzten Wahlen bekommen hat. Und das wird möglicherweise sogar erreicht werden mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Es gab jetzt schon eine erste Vorwahlumfrage eines der staatlichen Umfrageinstitute hier, und die haben genau diese Ergebnisse auch schon prognostiziert. Die haben gesagt, oh, haben wir die Leute befragt, 82% wollen für Putin stimmen und 71% wollen zur Wahl gehen. Also das läuft. Ne? Mhm. Und das ist halt, er will sich wirklich feiern lassen als der große Präsident, der nicht nur das Land vergrößert hat, sondern der eben auch unumstritten ist und den die Leute alle mögen. Er hätte wahrscheinlich das alles gar nicht nötig, er hätte wahrscheinlich auch so eine Mehrheit, aber offenbar reicht eine Mehrheit nicht, es muss schon eine überwältigende sein.
Und heißt das auch, dass tatsächlich der Rückhalt für ihn ungebrochen ist? Oder trauen sich die anderen Stimmen einfach nicht so laut zu werden?
Das kann man ganz schwer sagen. Das haben wir oft ja auch schon drüber geredet, dass es in einer repressiven Gesellschaft sehr schwer ist, rauszufinden, was die Leute wirklich denken. Ich denke immer noch mit nach all den Reisen, die ich hier gemacht habe und Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass er eine Mehrheit hat. Aber die ist sicherlich nicht bei 80%, würde ich sagen. Und man hört ja immer wieder jetzt auch Stimmen von Menschen, die sich raustrauen. Wir haben das gesehen bei den Protesten der Frauen und Schwestern und Mütter von Einberufenen, bei der Mobilmachung Einberufenen. Das sind ja Männer, die seit anderthalb Jahren im Krieg sind und immer noch nicht wieder abgezogen werden. Und da hört man dann schon wirklich Unmut, nicht? Die sind gar nicht unbedingt alle gegen den Krieg, aber die fragen sich, warum kommt mein Mann nicht zurück? Warum beendet man diese Mobilmachung nicht? Und da hört man dann manchmal wirklich bei diesen Frauen auch schon richtig harte Proteststimmung durch.
Sollen wir auf Zinksärge warten? Haben unsere Männer dann ihre Pflicht erfüllt? Warum dürfen die, Entschuldigung, Knastbrüder, die Verbrecher, die sich an die Front melden, schon nach einem halben Jahr zurück? Mein Mann ist seit der Mobilmachung weg. Und seit vergangenem Februar sitzt er im Schützengraben.
Wir haben ja immer die Schwierigkeit, dass wir vergleichen. Und du gehst davon aus, wie laufen Wahlen in Deutschland, wie läuft ein Wahlkampf in Deutschland. Und dann schaut man sich die Bilder an, die aus Russland kommen, und dann sieht man so Ähnlichkeiten. Und dann schließt man daraus, naja, so ganz anders ist das doch auch nicht. Das sind doch ähnliche Mechanismen. Dahinter aber liegt wirklich etwas völlig anderes. Es gibt hier in Russland heute keine Zeitung zum Beispiel, die erscheint und die offen oppositionell argumentiert. Du darfst heute nicht gegen den Krieg sein und das veröffentlichen. Du wirst sofort bestraft. Es ist nicht möglich gewesen, als ein Kandidat mit einer völlig anderen Agenda sich überhaupt aufstellen zu lassen. Das ist etwas völlig anderes als in Deutschland, auch wenn es ähnlich aussieht. Und darum habe ich schon so ein bisschen Sorge davor, dass wir vielleicht dann die Wahlergebnisse vergleichen 2018 und 2024. Was sagt es denn jetzt, dass der Putin eine größere Zustimmung hat? Das liegt daran, dass der Griff auf die Gesellschaft viel stärker und enger geworden ist. Es ist wirklich, wenn wir jetzt hier rausgehen aus dem Studio, wir haben nicht mehr ganz so viel Werbung auf diesen großen elektronischen Tafeln für Vertragssoldaten. Die gibt es immer noch. Wir haben jetzt sehr viel Werbung für den Präsidentschaftskandidaten Putin, auffällig viel. Auch da übrigens der Slogan wirklich wenig kreativ. Russland, Putin 2024 steht da, das war's. Es gibt aber keine Opposition in diesem Land, die sich wirklich formieren, organisieren kann. Die wird sofort zerschlagen. Das beste Beispiel, Ina hat es gesagt, Begräbnis Nawalny, schon das Niederlegen von Blumen kann einen in Gefahr bringen. Und das ist der große Unterschied. Es wird so etwas geben wie eine Wahl. Wir werden die Bilder sehen und denken, ja, was habt ihr denn? Aber das Dahinterliegende ist wirklich etwas völlig anderes. Es gibt keine Alternative zu Putin zum heutigen Tag.
Ich stelle mir das schwer vor für eure Arbeit, wenn ihr eigentlich nie wisst, wie ehrlich die Antworten der Menschen sind oder sein können, weil ihr natürlich das Ganze drumherum kennt und wisst, man kann Menschen halt auch in Gefahr bringen. Also wie geht ihr damit um?
Also es gibt wirklich wenige Leute, die noch mit uns sprechen. Es gibt unterschiedliche Formen von Absagen. Es gibt die offenen Absagen, wo Leute sagen, mit Vertretern, als das gelten wir hier, unfreundlicher Staaten reden wir nicht mehr aus Prinzip. Es gibt Leute, die sagen, wir können nicht mit ihnen reden, weil das zu gefährlich ist. Also auch offizielle Politikwissenschaftler haben uns ja schon gesagt, dass sie einfach gesagt haben, nee, will ich nicht so gerne in ihrer Publikation erscheinen. Es gibt Menschen, die ganz klar sagen, dass sie Angst haben auf der Straße. Es gibt auch Leute, die sagen, was wollt ihr noch, haut ab, mit euch rede ich nicht. Aber es gibt eben Menschen, die mit uns reden und auf die müssen wir richtig aufpassen, weil manchmal sind die so froh, dass sie endlich mal mit jemandem reden können, wo sie denken, der versteht jetzt, was ich meine, dass sie sich auch im Kopf und Kragen reden. Und da müssen wir dann, also manchmal, ich erlebe das in Interviews, dass ich zu Leuten sage, was sie da gerade gesagt haben, ist hier ein Straftatbestand. Sollen wir das nicht lieber nochmal machen? Und dann sind die ganz erschrocken und sagen, bitte nicht senden. Na, also das sind so völlig neue Situationen. Ich habe noch nie in so einer Situation gearbeitet, aber das passiert im Moment ständig.
Das Fernsehen hat es dann natürlich naturgemäß noch schwerer als der Hörfunk. Ich bin ja der Hörfunkvertreter hier und da haben wir wenigstens das Bild nicht, das ja Menschen erkennbar macht. Und natürlich übersetzen wir die O-Töne auch. Das heißt, das ist für Gesprächspartner von uns vielleicht sogar noch ein bisschen leichter, anonym zu bleiben. Namen verändern wir dann sowieso. Aber was die Experten angeht, das, was Ina sagt, ist wirklich das große Problem. Es ist wirklich viel schwieriger geworden, jemanden zu finden. Und wir sind immer überrascht, wenn es jemand ist hier in Moskau oder in Russland, der dir offene Antworten gibt, gute Analysen gibt, auch Kontroverse, die gibt es natürlich nach wie vor, Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler oder auch Soziologen. Aber es ist wirklich tatsächlich immer eine Gefahr. Man muss aufpassen, dass man sie nicht gefährdet. Und noch etwas ist anders. Wir werden hier, glaube ich, auch erfolgreich durch die Propaganda als so Spione wahrgenommen von vielen, also als die Agenten oder auch als die Vertreter eines unfreundlichen Staates, der ja jetzt Waffen an den Kriegsgegner liefert und auch das sorgt dafür, dass es nicht so einfach ist, wie in früheren Zeiten einfache Gespräche zu führen oder Interviews aufzuzeichnen.
Und dann muss man sich vorstellen, was für einen Mut das braucht, dann trotzdem auf die Straße zu gehen. Also die Frauen, die da jeden Samstag Blumen niederlegen, nicht nur in Moskau. Ich habe das auch in einer Provinzstadt schon erlebt, dass sie das wirklich tun. Oder eben beim Begräbnis von Nawalny. Das ist wirklich Wahnsinn, wissend, dass es überall Überwachungskameras gab. Gestern wurde eine Zahl veröffentlicht, dass in ganz Russland 1 Million Überwachungskameras hängt und davon gut die Hälfte mit Gesichtserkennung. Hier in Moskau haben sie, glaube ich, alle Gesichtserkennung. Ich habe auf dem Weg von meinem Haus bis zur Arbeit 40 Minuten etwa, wenn ich so einen kleinen Umweg gehe, an der Stelle, wo noch besonders viele hängen, habe ich gut 100 Überwachungskameras. Also jeder Schritt wird gesehen. Und bei dieser Nawalny-Begräbnisschlange, das war eine endlos lange Schlange, da hing an jedem Laternenmast eine neu montierte Kamera und da half dann auch die OP-Maske nicht, die manche Leute aufgesetzt hatten. Man erkennt sie doch alle. Also das ist dann schon ein Wahnsinnsmut, den die Leute zeigen, wenn die bei solchen Veranstaltungen noch rausgehen.
Frank, du hast eben mir ein Stichwort geliefert, hast gesagt Propaganda. Also wie wichtig ist Propaganda im Prinzip halt auch dafür, dass Putin da steht, wo er steht und wie sieht sie genau aus konkret?
Also, wenn wir mal das Medium Nummer 1 auch in diesem Land noch jedenfalls nehmen, das Fernsehen. Es gibt keine Fernsehprogramme frei empfangbar hier, die jetzt Oppositionssender sind. Nehmen wir mal die großen staatlichen Sender, staatliches Fernsehen, überall zu empfangen. Und nehmen wir mal den sogenannten Informationskanal, den auch wir so immer im Hintergrund laufen haben. Da kommen dann sofort Bauchbinden, wenn etwas passiert oder wenn Putin irgendwo auftritt, dann wird er da sofort gezeigt. Ich habe mal eine Zeit lang immer früh, wenn ich den eingeschaltet habe, so einen Screenshot gemacht und auf den meisten siehst du da Panzer oder auch russische Korrespondenten im Kriegsgebiet der Ukraine. Das beginnt schon am frühen Morgen mit Kriegsberichterstattung, mit der Berichterstattung darüber, was Putin tut. Der ist ja so ein Mikromanager. Der möchte ja immer präsent sein in vielen Orten, fährt dann irgendwie hin, wird dann begleitet. Es gibt da eine rund um die Uhr Berichterstattung, die uns zeigt, wie wichtig einerseits und wie gut es in diesem Land läuft. Und was man auch sieht bei diesen Sendern ist, wie furchtbar schlecht und schwierig die Lage zum Beispiel in Europa und auch in Deutschland ist. Also was wir da über Deutschland und das Bild lernen hier, naja, da möchte man kaum zurückkehren, weil sehr gut läuft es bei uns ganz offensichtlich nicht. Das ist das eine. Es gibt diesen großen Social-Media-Bereich. Es gibt die Militärblogger, die aus dem Kriegsgebiet informieren. Die Ukraine macht das auf ihrer Seite natürlich auch. Aber wenn wir die russische Propaganda und das Fernsehen hier nehmen, dann scheint das wirklich sehr effektiv zu sein. Und es gibt da keine Grenzen und keine Hemmungen. Also wie oft hier schon darüber diskutiert worden ist, im russischen Fernsehen zu einer normalen Sendezeit in diesen Diskussionsformaten, die teilweise unerträglich sind, dass man Bomben schmeißen sollte auf Berlin oder vielleicht doch besser auf Paris oder vielleicht auch die Atombombe zünden sollte unter Wasser vor den Küsten Großbritanniens, weil eine Tsunamiwelle dann diese Insel überspielt und so. Das ist zu einer Art Normalität hier geworden. Also das ist richtig, richtig üble Propaganda. Wenn man nur dem Fernsehen folgt, hat man, glaube ich, ein ganz anderes Bild von der Welt, als wir es haben, wenn wir uns aus verschiedenen Kanälen informieren und auch mit Journalismus konfrontiert sind, der so die Maßstäbe des Journalismus hochhält.
Und ich glaube, es geht noch viel tiefer. Fernsehen läuft bei vielen auch einfach nur so nebenbei. Die gucken das, sind natürlich davon auch beeindruckt, vor allem die ältere Generation. Aber wenn man sich anguckt, wie hier eine ganze Gesellschaft eingestellt wird auf dieses neue Russlandbild, auf diese neue Ideologie, auf, auch auf den Krieg. Das geht an, los in der Schule schon, nicht? Die Kinder machen Fahnenappell, Flaggenappell zum Beginn jeder Schulwoche, wo die dann die Hymne singen und die Flagge hissen.
Dann gibt's in den USA auch,
fällt mir dabei ein. Ja, Pledge of Allegiance ist nochmal eine Nummer, die auch sehr befremdlich, finde ich auch. Mhm. Aber hier, die stehen hier in Reih und Glied, marschieren dann und hissen die Flagge. Und es gibt Besuche von Frontsoldaten in den Schulen. Es gibt neue Geschichtsbücher, die Russlands Rolle in der Geschichte völlig verklärt und die zum Teil auch, also da stehen zum Beispiel so Dinge drin, wie die Bundesrepublik hat die DDR illegal annektiert und sowas. Ah. Das ist also schon auch ganz interessant. Also das geht wirklich durch die Gesellschaft und es ist nicht alleine die Medienpropaganda. Das beginnt wirklich früh in der frühkindlichen Erziehung schon in den Kindergärten und begleitet die Menschen. Ich weiß nicht, was aus diesen jungen Menschen wird, die da jetzt aus dieser Mühle kommen.
Mal noch ein ganz anderes Beispiel. Wenn wir hier aus dem Studio gehen in Richtung Innenstadt, dann kommt direkt neben dem Weißen Haus der Regierungssitz. Rechts davon steht dieses Hochhaus, das aussieht wie ein aufgeklapptes Buch, das frühere RGW-Gebäude, heute Sitz des Bürgermeisters. Wenn Feiertage sind oder am Wochenende, dann werden ja natürlich alle Bürolichter ausgeschaltet und die werden dann so geschaltet, dass man schon aus der Ferne ein riesengroßes Z sieht auf diesem Gebäude. Und Z, das ist ja das Symbol des Krieges gegen die Ukraine, der sogenannten speziellen Militäroperation geworden. Das haben wir an jedem Samstag, an jedem Sonntag. Man fährt in die Stadt und sieht es kilometerweit auch sowas passieren.
An vielen Gebäuden, an vielen Gebäuden, dass die Fenster so erleuchtet sind, dass sie ein Z bilden. Genau, das wird so reingehämmert. Das russische, das kyrillische S wird bei ganz vielen Begriffen jetzt mit einem lateinischen Z geschrieben. Das entspricht dem lautlich. Das, also, völlig, völlig verrückt, ja.
In seiner Rede zur Lage der Nation Ende Februar hat Putin ja gesagt, die Stimmung gerade mit Blick auf die sogenannte Spezialoperation, also den Krieg gegen die Ukraine, sei total gut. Die absolute Mehrheit des Volkes stehe hinter dieser Spezialoperation. Ist das wirklich so?
Er hat gesagt, zu Beginn habe sie dahinter gestanden. Mhm. Wenn man ganz genau nochmal hinhört, das hat er vielleicht auch nicht ganz unbewusst gesagt, aber schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Es gibt Leute und es gibt Gegenden, wo dieser Krieg, wie sage ich jetzt in großen Anführungsstrichen, aber ein Segen ist, wo plötzlich Geld in die Region gespült wird, wo man sieht, da kommt Geld an, also der Sold, ne? Da geht es Familien besser, da sind die Dächer neu gedeckt, da stehen neue Autos vor der Tür. Eine Frau hat mir erzählt, dass ihre Schulden getilgt sind, dank der Arbeit des Sohnes im Krieg. Also das ist ein Wirtschaftsfaktor. Es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, weil die Rüstungsbetriebe, die großen, alle im Dreischichtsbetrieb arbeiten und in vielen Regionen überhaupt keine Arbeitslosigkeit mehr ist. Das Bruttosozialprodukt Russlands wächst unter anderem deswegen gerade, weil wie wahnsinnig Rüstung produziert wird. Also in großen Anführungszeichen kann man sagen, dass der Krieg auch hier im Land positive Folgen hat. Aber wirklich das positiv mit großen Anführungszeichen für viele Menschen. Das dürfte auch ein Faktor dafür sein, warum vielleicht nicht alle gegen diesen Krieg sind oder viele dafür. Plus die Propaganda. Aber wer wirklich dahinter steht, ist schwer zu sagen. Wenn man nur fragen würde, wollt ihr Frieden, würden alle sagen, ja, da bin ich überzeugt.
Und es gibt ja auch so etwas, das nennt sich hier die neue Normalität. Natürlich gibt es schon den Versuch auch, unter diesen Bedingungen des Krieges weiterzuleben und so normal wie möglich. Also wenn wir jetzt heute durch Moskau laufen, es wird jetzt hier Frühling, diese riesigen Schneematschberge tauen so langsam weg. Es sollen die ersten Schneeglöckchen auch rausgekommen sein schon hier. Wir hängen da insgesamt ein bisschen hinterher. Dann sind wir in einer Stadt, in der man von diesem Krieg nichts mitbekommt auf den ersten Blick. Wenn Touristen herkommen und fahren vom Flughafen in die Innenstadt, checken in ihrem Hotel ein, gehen zum Roten Platz, sehen da die freundlichen, hilfsbereiten Polizisten. Die werden sich fragen, wovon redet Ina da, wenn hier samstagmittags vielleicht die Frauen protestieren und dann auch mal Journalisten weggefangen werden. Das passiert dann in Sekunden, ist dann schnell wieder vorbei und dann herrscht wieder diese Normalität. Also man kann, wenn man möchte, hier diesen Krieg auch ausblenden. Und das tut vielleicht auch einiges dazu, dass es kein tägliches Dauerthema in den Gesprächen der Familien ist.
In seiner Rede hat Putin ja auch einen Haufen innenpolitischer und sozialer Versprechen gemacht. Also mehr Geld für Familien, fürs Gesundheitswesen, ein höherer Mindestlohn. Er hatte irgendwie das Gefühl, die Geldbörse wird da einmal irgendwie aufgeklappt. Warum macht er das? Und was sagt das vielleicht auch aus über die Stimmung? Also was ist das Kalkül dahinter? Und was sagt das aus über die Stimmung im Land?
Für mich ist das die größte Frage im Moment. Warum macht er das? Warum hat er das nötig? Wenn doch, wie es heißt, ohnehin die große Mehrheit hinter ihm steht, warum muss er dann noch Geschenke verteilen? Warum hat er überhaupt diese massive Werbung nötig? Es gab jetzt in diesen Tagen gerade ein langes Interview mit ihm, nicht das von Tucker Carlson, sondern so ein ähnliches von einem russischen Journalisten, wo er nochmal sehr breit auch für sich geworben hat. Man kann sich schon fragen, wissen die da was im Kreml, was wir nicht wissen an soziologischen Erhebungen oder so, dass das wirklich nötig ist, dass man da jetzt so massiv trommeln muss. Es kann einfach sein, dass es daran liegt, dass er wirklich diese 80% will oder dass er sich als guter Zar zeigen will, aber vielleicht hat das tatsächlich auch nötig, nochmal gute Stimmung zu machen. Ich finde, das ist eine ganz interessante Frage, auf die ich auch keine richtige Antwort habe.
Aber eines wissen wir tatsächlich, weil er es auch in diesem Interview, das Ina angesprochen hat, gesagt hat oder angedeutet hat, nach der Wahl wird es sehr unpopuläre Maßnahmen von ihm geben und eines wird eine wohl sehr allgemeine Steuererhöhung sein. Und es gibt auch zumindest die sehr starke Vermutung, dass es eine neue Mobilisierungswelle geben könnte. Also unpopuläre Maßnahmen nach der Wahl, vor der Wahl eben genau andersrum argumentiert. Er hat dann ja 6 Jahre Zeit, weiter zu regieren, muss sich da auch keiner weiteren Abstimmung stellen. Und übrigens, danach könnte er sogar, wenn er es denn kann, noch weitere 6 Jahre, noch eine weitere Amtszeit ausfüllen.
Gibt's irgendwen, der sich ihm entgegenstellen könnte? Also wir haben eben immer schon wieder über Alexei Nawalny und seinen Tod gesprochen. Aber gibt es irgendjemanden, den ihr seht, der das System Putin stoppen könnte?
Die Frage kommt ja oft und die stellt man sich immer mal wieder. Wie kann es hier weitergehen? Der normale Gang der Dinge wäre, dass er irgendwann abtritt und vielleicht einen Nachfolger vorbereitet hat. Ob das so ist, wissen wir nicht. Wir sehen keine Anzeichen. Der unnormale Gang der Dinge wäre, dass er möglicherweise irgendwie aus dem Amt befördert wird. Da wäre die Frage, wer könnte das tun? Also die beiden klassischen Wege wären die Eliten putschen. Sehe ich überhaupt nicht, weil die Eliten hier derart mit ihm in diesem System verstrickt sind, dass sie mit ihm fallen würden. Das ist ja das Geheimnis dieser Stabilität dieses Systems in der oberen Ebene, dass die Menschen, die hier in Machtpositionen sitzen, alle von Putin abhängen mit ihrem Vermögen, mit ihrer Machtposition, die fallen, wenn er fällt. Die zweite Weg wäre irgendeine Erhebung von unten, die sehe ich überhaupt nicht, einfach weil das Land hier so viele Jahre schon autoritär regiert wird, dass da nichts wachsen konnte und auch außer vielleicht 15% oder 20% Protestpotenzial, sehr hoch gegriffen schon, eigentlich nichts ist. Also ich sehe im Moment kein Ende der Ära Putin.
Und mal eine Blaupause, wenn es überhaupt eine gibt, dann ist es der Vorgänger von Putin, Boris Jelzin gewesen. Der hat ja in seinem letzten Amtsjahr sehr viele Ministerpräsidenten verschlissen. Und der letzte, den er dann geholt hat, das war ein junger, eher unbekannter FSB-Chef, nämlich Wladimir Putin. Und dann hat er ja völlig überraschend am 31.12.99 in seiner Neujahrsrede gesagt, so, ich trete jetzt zurück, Tränen, erstickte Stimme, schwer krank auch, sehr angeschlagen. Und hat Wladimir Putin dann ins Amt befördert. Das kam allgemein sehr überraschend. Die Frage ist, kann denn Putin jemanden neben sich dulden oder unter sich als Ministerpräsidenten, der dieses Format hat, ihn zu ersetzen? Da wird es schon am 7. Mai eine Antwort drauf geben, denn wenn Putin inauguriert wird, tritt die alte Regierung zurück und es wird ein neuer Ministerpräsident entweder von Putin ausgewählt oder der alte, sehr technokratische Mischustin bleibt im Amt. Also da kriegen wir vielleicht schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Aber jemanden aus der Opposition, der Putin jetzt die Stirn bieten könnte, schließe ich mich Ihnen an. Ne? Es ist da niemand sichtbar momentan. Wir haben hier kein Szenario. Und wenn es das gäbe, dann würde dieser Mensch in sehr großer Gefahr auch für sein Leben jetzt leben.
Auch das haben wir gesehen durch den Tod von Alexei Nawalny. Wird das irgendwelche Auswirkungen haben? Wird sich das widerspiegeln, dieser Tod des berühmten Kreml-Kritikers auf die Wahlen jetzt?
Schwer zu sagen, aber die Leute, die da alle in der Schlange standen, waren sicherlich keine Putin-Anhänger. Und ich bin in Moskau die Schlange abgegangen, das waren dann fast 2 Kilometer. Die Menschen, die da stehen, gibt es, die sind da. Was die bei der Wahl machen, weiß ich nicht. Aber für eine Millionenstadt wie Moskau ist es jetzt auch wieder nicht sehr viel, aber sie sind da und sie waren mutig genug. Ich kann mich an einen erinnern und das fand ich eine Aussage, die es ziemlich genau trifft. Ein Mann, der gesagt hat, ich bin hier, weil ich einfach nicht mehr allein zu Hause sitzen will und weil ich hier merke, dass da noch andere Schultern stehen.
Weil ich es leid bin, in Angst zu leben, deshalb bin ich hier. Wenn du eine andere Schulter neben dir hast, dann verstehst du, dass du nicht allein bist. Hier sind so viele Gleichgesinnte und wir werden mehr.
Und ich glaube, das war der Hauptgrund. Die Leute haben einander erkannt. Ob sie mit dieser Erkenntnis jetzt was anstellen, ob daraus irgendwas wächst, ist fraglich, aber zumindest haben sie einander erkannt und es gibt diese Menschen. Wir werden sehen, was sie bei der Wahl tun.
Und wie gefährlich das Leben hier geworden ist, wenn man anderer Meinung ist und wie klein scheinbar die Zeichen sind, die ich setzen kann und wie viel Mut es braucht, auch für diese kleinen Dinge, etwas, was wir in Deutschland vielleicht gar nicht so richtig fassen können, das ist ein Aufruf, den es geben soll, wenn denn zur Wahl zu kommen, dann dies an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Zeit zu tun, nämlich am Sonntag um 12 Uhr. Womöglich treffen sich da dann Leute, die eher oppositionell eingestellt sind. In einem Land, in dem ich schon aufpassen muss, an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit in ein Wahllokal gehen, das ist natürlich mein verbrieftes Recht. Ich kann an diesen 3 Tagen wählen, wann immer ich will und ich kann da auch am Sonntag um 12 auftauchen. Aber wenn das im Grunde schon so ein Signal ist, das ist die Grenze, so viel können wir uns noch trauen, mehr geht nicht, dann zeigt das, wie es um die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit letztlich auch in diesem Land bestellt ist.
Ganz herzlichen Dank an euch beiden, Ina Ruck und Frank Eichmann aus dem ARD-Studio in Moskau. Ihr werdet das für uns weiter beobachten. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn ihr mehr Infos haben möchtet, gute Infos zum Krieg gegen die Ukraine, dann empfehle ich euch den Podcast der Kollegen von Streitkräfte und Strategien. Da war Frank Eichmann übrigens kürzlich auch schon zu Gast. Da gibt's jeden Dienstag und jeden Freitag ab 16.30 Uhr eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr natürlich auch uns, den Weltspiegel-Podcast, kommende Woche wieder. Und damit machen wir den Sack zu. Ich bin Joanna Jeschke. Redaktion hatten Steffi Fetz und Tabea Buschemühle. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 14. März. Macht's gut, bis bald. Ciao.